Jan Böhmermann im Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier. Einmal im Monat begrüßt Axel Brüggemann im Weserstrand Prominente aus Bremen zum launigen Talk. In der 10. Folge des Jahres 2018 war der Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann zu Gast. Mit ihm sprach Brüggemann unter anderem über seine Heimat Bremen-Nord, seine journalistischen Anfänge bei der Weserkurier-Regionalausgabe Die Norddeutsche und bei Radio Bremen, sowie natürlich über Böhmermanns Satire, die im sogenannten Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 2016 ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Hören Sie hier die ganze Talkshow als Audiostream.
Hallo und herzlich willkommen beim Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier hier von der Ozeana. Da oben steht er schon, unser heutiger Gast. Begrüßen Sie mit mir Jan Böhmermann. Wow, Herr Böhmermann, herzlich willkommen. Gehen wir erstmal an die Bar. Hier, herzlich willkommen. Ja,
Hallöchen, Hallöchen. Oh. Schön mal wieder auf der Ozeana zu sein. Das letzte Mal war ich hier echt mit 5 oder sowas, als ich nach Bremerhaven gefahren bin. Das ist ja das Schiff, was auch nach Bremerhaven fährt, unter anderem. Ja. Schön hier
Bremen,
zu sein.
Bremen. Heimat.
Richtig.
Was macht man da, wenn man jetzt einen Tag in Bremen ist?
Also erstmal, ich muss ganz kurz wirklich, ich muss die Geschichte loswerden. Ansonsten ist das, ich
halte
das
nicht aus.
Ich muss es, wenn das okay ist, dass ich das kurz erzähle. Bitte. Ich komme aus Hamburg heute. Es tut mir total leid, dass ich in Hamburg sein musste. Bettina Tietjen vom ja? Norddeutschen Rundfunk hat mich eingeladen zum roten Sofa. Da war ich gestern und heute wollte ich eigentlich ganz normal von Hamburg nach Bremen reisen. Das ist ja eine normale schöne Zugverbindung, Metronom und ist nicht so wahnsinnig weit. Kann man auch fast zu Fuß laufen. Ja? Und ich stand am Hauptbahnhof in Hamburg. Es war großes Gleischaos. Also alle Züge haben irgendwie die gewechselt. Ich bin noch nicht mehr der Jüngste, ich bin jetzt 21, ich komme auch nicht mehr so ganz klar.
Das haben Sie gestern, Frau Tietjen, auch schnell.
Ja, und dann bin ich tatsächlich in den falschen Zug eingestiegen. Ich wollte den Intercity nehmen von Hamburg nach Köln, der dann in Bremen anhält. Ich habe aber den Intercity von Hamburg nach Essen genommen, der das nächste Mal, wenn dann Hamburg losfährt, in Essen hält. Also das merkte ich allerdings erst, als piep, 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 die Türen zu waren und die erste Durchsage war, als wir ungefähr in Hamburg waren, dieser Zug hält das nächste Mal in Essen Hauptbahnhof um 19.40 Uhr. Und ich dachte, okay, in 20 Minuten von Essen Hauptbahnhof hierher zu kommen nach Bremen, das wird schwierig.
Also ist das der Moment, wo man als Fernsehmensch denkt, versteckte Kamera?
Ich habe erst gedacht, das kann doch gar nicht sein. Was ist das? Wie sinnlos ist denn wieder ein Zug, der von Hamburg nach Essen fährt, ohne in Bremen zu halten? Was ist das für eine Zielgruppe bei der Deutschen Bahn? Wer fährt denn von Hamburg nach Essen nonstop auch so 3 Stunden durch? Und dann habe ich echt Panik bekommen, weil ich dachte, fuck, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich erst irgendwie angerufen, Management. Peter, folgendes Problem, ich sitze im Zug. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat schon angefangen, einen Helikopter rauszusuchen. Wirklich wahr, weil er hat dann überlegt, kann man mit dem Taxi fahren von Essen Hauptbahnhof nach Bremen, dann wäre ich so um 10 Uhr ungefähr hier gewesen.
Flugzeug wäre leichter, da hätten Sie rausspringen können.
Flugzeug wäre leichter gewesen, genau, aber auch das ist nicht so einfach ab Essen Flughafen. Dann habe ich tatsächlich, bin ich zum Zugchef gegangen und habe gesagt, fassen Sie mal auf, es tut mir total leid, ich schwitze total, ich bin Fernsehprominenter und ich habe gleich eine Talkshow für den Bremer Weserkurier und da sitzen 1000 Leute, die warten auf
mich. Man sieht sie alle hier. Ja. Aber es wird ja gestreamt, also von daher sind Millionen.
1000 Leute sitzen da und warten auf mich, sie müssen den Zug anhalten. Und dann hat er gesagt, das kann ich nicht so einfach machen. Da ist dann 10 Minuten verschwunden, hat mit irgendeiner Zentrale in Berlin telefoniert, die Netzagentur, ich weiß nicht genau, wer das war, kam dann zurück, hat ganz leise zugeflüstert, Herr Böhmermann, wir kriegen das hin. Und dann hat er tatsächlich, es ist wirklich kein Spaß, gerade eben passiert, der Intercity, der normalerweise durchfährt von Hamburg nach Essen, hat auf freier Strecke kurz vor Schesel angehalten. Ich bin in Langenbrück, liebe Grüße an die Bahnhofsgaststätte Langenbrück, wo ich dann mal zum Runterkommen...
Was gab's in der Bahnhofsgaststätte in
Langenbrück? Zum Runterkommen eine Rückenmassage und eine Cola zum Runterkommen. wo ich dann ausgestiegen bin, mitten in der Pampa da und dann, ich brauche ein Taxi, ich muss nach Bremen. Beruhigen Sie sich, junger Mann, hier fährt gleich ein Metronom. Bin ich ganz normal im Metronom eingestiegen und war um 18.05 Uhr, als wäre nichts gewesen. Aber und ich dachte die ganze Zeit noch, das ist mega peinlich, hoffentlich steht das morgen nicht in der fucking Bildzeitung oder sowas. Hoffentlich kriegt das keiner mit. In dem Moment drehe ich mich um und sehe, hinter mir sitzt Johannes B. Kerner. Das ist kein Spaß.
Wollte der nach Bremen oder nach Essen?
Der wollte offenbar nach Essen. Warum auch Johannes B. Kerner, warum auch immer der nach Essen möchte, keine Ahnung. Wahrscheinlich Hunger, ha, ha, ha. Johannes B. Kerner tippte schon irgendwie irgendwie die Bild-Zeitung in Hamburg informiert. Und jetzt ist die Geschichte exklusiv im Weserkurier. Der Intercity von Bremen nach Essen hat angehalten wegen mir. Sonst, ich habe hab dem Zugführer gedroht, wenn sie nicht anhalten, gibt es einen Personenschaden von innen.
Gab für wenigstens eine Durchsage.
Es gab keine
Durchsage. Liebe Gäste, der Moderator, den Sie eh nicht mögen,
genau,
der
beliebte Herr Böhmermann, hält sie jetzt auf. Genau. Nee, jetzt habe ich die Geschichte, jetzt kann ich mich zurücklehnen.
Das okay, war komm, wichtig. Dann Prost, herzlich willkommen in Bremen.
Dankeschön, ja? Ich werde davon noch meinen Urenkel erzählen. Dankeschön. Wirklich, das ist eine Geschichte. Ja? Das ist eine Geschichte, die muss ich erst mal 2 Wochen verarbeiten. Es tut mir auch wirklich für alle Mitreisenden wahnsinnig leid. Andererseits muss man so ein bisschen...
Wie lange war denn dieser Stopp dann?
Das dauerte maximal eine Minute. Es ging ultraschnell. Der Zugführer musste die Nottür aufmachen. Es hat ganz laut gepiepst. Ja. Und dann bin ich vorne rausgesprungen, hatte die wieder zugemacht. Und letztlich, ich meine, entweder sie hätten warten müssen 2 Stunden oder halt die ungefähr 1000 Leute...
Wir wären mit der Oceana entgegengefahren, ganz einfach.
Also nach Langbrück. Genau. Kurz hinter Schäßel, hallo. Genau. Über die Wümme.
Was machen Sie denn, wenn Sie in Bremen sind, so einen ganzen Tag? Geht man da durchs Viertel? Geht man da? Wo gehen Sie hin, wenn Sie hier mal einen Tag sind?
Also normalerweise,
Familie,
heute,
klar, aber
heute so bin ich wirklich vom Bahnhof direkt hierher gekommen. Morgen würde ich wahrscheinlich der Klassiker eigentlich immer eine Wurst essen. Kiefertwurst eigentlich am Hauptbahnhof. Ja. Ist ja gerade Freimarkt noch.
Kiefert statt Stockinger.
Ja, ich war früher als Kind, war Stockinger angesagt. Dann ist mir aber irgendwann, ich weiß nicht warum, ich bin irgendwann gewechselt.
Okay.
Und das ist auch tatsächlich, also ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, die sind beide fantastisch. Bratwürste und so. Übrigens gibt es eine vergleichbar leckere Bratwurst am Möhgrill im Jungfernstieg. Die Original Möhwurst habe ich auch schon gegessen.
In Essen soll es auch super Bratwürste
geben. Essen gibt super leckere Würste. Nee, die Würste tatsächlich, wenn man aus Norddeutschland kommt und wenn Sie schon mal anderswo Würstchen gegessen haben, Bratwürste südlich von Weser und Ems tendieren dazu, ein bisschen zu dick zu sein. Mhm. Und der Darm ist ein bisschen zu knackig und so. Das ist mir erstmal vulgär, da reinzubeißen. Und es ist also die feine norddeutsche, von der Thüringer Rossbratwurst inspirierte Wurst ist wichtig und in Bremen ist sie bei Kiefert.
Das einzige Gourmet-Angebot, was wir hier im Norden haben.
Ja, und ich
und
bin mittlerweile durch mein vieles Spotify-Geld, was ich verdiene, bin ich auch öfter mal hier, ich habe das einmal im Grashof gegessen, weil man mir gesagt hat, da gibt's, Loriot hat da mal gesessen, da gibt es aber immer nur so Krebse und so Sachen, wo man dann denkt, ich weiß nicht, warum ich das essen sollte. Das verstehe ich nicht.
Rechtliche Geld reicht dafür nicht. Da braucht man Spotify-Geld für.
Nee, beim ZDF kriege ich 500 Euro im Monat. Ja.
Im Monat?
Im Monat. Genau.
Wir wollen mal einmal, weil wir können ja jetzt
darf
nicht...
Darf ich die Cola mitnehmen?
Sie dürfen die Cola natürlich mitnehmen.
Also sorry, dass ich jetzt eben so voller Adrenalin war.
Bleiben Sie einfach hier stehen kurz.
Ach, guck mal, ist bald weil Weihnachten.
Sie sind ja zu spät gekommen, da können Sie nicht mehr durch Bremen gehen. Oh. Und wir haben mal hier einmal...
Die Krippe.
Sie hier.
Das sind Sie hier?
Das sind Sie, das soll ich sein, okay. Ja. Und wir wollten einmal mit Ihnen durch Bremen gehen.
Ja.
Also wir könnten ja mal hier anfangen. Schulzentrum der Sekundarbereichs 2
ja, das,
an der Bördestraße.
An der Bördestraße. Das ist meine Schule, da habe ich Abi gemacht. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin kein richtiger Bremer, sondern ich komme aus Bremen-Nord. Das ist nochmal was anderes. Ja.
Ja.
Wenn man in Bremen-Nord ist, sagt man, man fährt in die Stadt, wenn man Bremen meint. Und, und bis zur Einführung der Nordwestbahn fährt er, glaube ich, durch. Ja. War Bremen-Nord infrastrukturell an Bremen fast nicht angebunden.
So wie Bremen zwischen Hamburg und Essen eigentlich.
Ein kleines bisschen war das.
Hielt niemand.
Ja, und ohne Spaß war das ja, glaube ich, fast 40 Jahre lang so. Also diese Strecke, die jetzt existiert bis nach Farge durch, die war, das war früher eine Kohlestrecke für Güterzüge. Da mussten die Menschen, wenn du in Farge oder in Rekum wohnst, dauert das 2 Stunden dauert das früher.
Bis und da war es ja noch kein Fernsehprominenter, der den Bahnmenschen bequatschen konnte.
Nee, also genau. Und ja, obwohl das Busanhalten ist immer ein bisschen einfacher. Also das war meine Schule in Lesum. Da bin ich zur Schule gegangen und habe da mein Abi gemacht mit Schnitt 2,3. Das war, meine erste Schule war, das war tatsächlich in, also Gymnasium war Lerchenstraße an der Landes Grenze. Ja.
Dann ging es irgendwann weiter zum Weserkurier bzw. zur Norddeutschen,
genau,
geschrieben haben.
Da hat ihr Chefredakteur einen sachlichen Fehler gemacht, der Herr Döbler, gerade eben in der Ansprache. Ich war nie Praktikant beim Weserkurier tatsächlich. Ich war jahrelang freier Mitarbeiter. Ja? Aber schön zu wissen, dass der Chefredakteur des Weserkurier freie Mitarbeiter ungefähr so bei Praktikanten in der Hierarchie.
Ja, aber jetzt aber Herr Böhmermann, ich sage Ihnen warum.
Ja, sagen Sie mal warum.
Ich sage Ihnen warum. Weil Ihre ersten Arbeiten für den Weserkurier, die haben Sie für komplett lau gemacht.
Ja.
Die haben wir nämlich hier.
Das ist tatsächlich,
ja,
stimmt. Woher wissen Sie das denn?
Naja, weil wir ein Archiv haben beim Weserkurier.
Das gibt's ja nicht.
Hallo Kinder, Jan Böhmermann 5 hat mich als Robbie Völler in Mexiko gemalt. Klasse.
Ja, das stimmt.
Da war schon klar,
ja.
Zeitung, Medien.
Ja, ich hab früher oft an Robbie geschrieben. Gibt's Robbie denn eigentlich noch?
Herr Döbler, gibt's Robbie noch?
Gibt's Robbie noch? Antwortet er auch immer noch wie früher? Also früher, das war das Allergrößte für einen 5-jährigen Verrückten.
Ja. War sonst keine Freunde.
Der sonst keine Robby. Mein bester Freund war Robby. Ja. Sagen Sie nicht, dass es Robby nie wirklich gab, Herr Döbler. Nee, und das war wirklich, also wir kommen natürlich alle lesen Weserkurier und wir haben in der Familie, und das war früher, damit der Junge mal was zu tun hat, soll er mal nach oben in sein Zimmer gehen und ein Bild für Robby malen, dann nervt er uns in einer halben Stunde nicht. Und das habe ich tatsächlich sehr oft gemacht, und ich bin öfter bei Robby gewesen auf der Seite. Also bestimmt 10 Mal oder so.
Ach was, Sie haben 10?
Bestimmt.
Ja, immer für nichts, oder? Außer für eine Antwort.
Immer für nichts, genau. Und irgendwann habe ich mich immer dafür interessiert. Und irgendwann war ich bei.
Hat der Chefredakteur angerufen, schreiben Sie doch mal für die Norddeutsche, bevor Sie weiter für Robby machen.
Ja, ja, so ähnlich. Sie sind jetzt schon neu. Ich war dann freier Mitarbeiter bei der Norddeutschen, die ja zum Weserkurier-Verbund gehört, und bin dann da als Lokalreporter rumgefahren. Aber wirklich jahrelang, also von 1994 oder 95 bis fast 2000.
Gleich nochmal in Ruhe drüber. Wir können mal einen weitergehen, weil da haben Sie auch viel Zeit
verbracht. Darf ich das mitnehmen nach Hause?
Ja, natürlich.
Das ist ja cool.
Pinökel.
Ja, das ist, da muss ich.
Die grüne Kneipe?
Ja, muss ich jetzt so tun, als hätte ich ein Sozialleben gehabt früher. Das war, habe ich dabei gestanden und den coolen Kindern beim Kiffen zugeguckt. Genau. Und bin dabei immer so ein bisschen. Ich war immer der Einzige, der fahren durfte, weil ich keinen Alkohol getrunken habe, damals und heute eigentlich auch nicht. Und habe dann immer gefahren, wenn man dann Hunger auf Cheeseburger bekam nach dem 7. Joint.
Das heißt, Sie waren eigentlich nur als Fahrer mit dem Pinökel?
Ja, nee, es waren schon die Kellerkinder da zusammen irgendwie, aber das ist die einzige legit Kneipe in Bremen-Nord, immer noch eigentlich. Ich weiß gar nicht, wer führt die eigentlich? Immer noch die alten Besitzer von früher?
Ich war da noch nie. Ja, ich bin, der Zug hat nie gehalten in Bremen-Nord, als ich davon nach Bremerhaven gefahren bin.
In Fegesack, wenn du nach Bremerhaven wolltest, musst du in Burg umsteigen nach Fegesack, genau.
Weil wir bei Kneipen sind, das Eisen im Viertel, haben Sie vorgeschlagen, alle Kneipen im Viertel sollen im Sinne eines guten Kneipenlebens dem Eigentümer des Eisens unterstellt werden.
Ja, genau. Das ist Schmusesozialismus nach Bremer Art in der Kneipenbranche. Ja, damit es weniger Streitigkeiten gibt unter den Wirten und auch damit das alles straff und solide geführt wird.
Und auch an der Tür die Jack Wolfskin-Jacken erstmal geführt
aussortiert
werden.
Keine Jack Wolfskin-Jacken, bitte. Genau. Nee, das wäre gut, ja.
Radio Bremen müssen wir noch schnell besuchen.
Ja, Radio Bremen.
Das war dann der wirkliche Teaser und das wirkliche Sprungbrett eigentlich.
Genau, oder? Also Radio Bremen, das fand ich auch immer als Kind toll. Da war ich mal Praktikant bei Buten und Binnen tatsächlich. Als Schülerpraktikant war ich mal bei Buten und Binnen, damals noch in Sebalsbrück im Studium, mit, ich glaube, irgendwie Eike B. Suden als Moderator und wie heißt er noch? Wolle.
Buten und Binnen. Das alte Buten und Binnen. Geier war wahrscheinlich.
Michael Geier damals noch, genau, Christian Berg. Ja. Nee, das war nicht mehr die Zeit. Also Eike B. Suden war Moderator damals und ich kriege den Namen nicht mehr ganz zusammen. Andreas Neumann. Ja. Genau.
War das auch eine Station, wo Sie gemerkt haben, öffentlich-rechtlich kann schon Spaß machen und Bremen ist so ein bisschen stadtmusikantenmäßig, die haben damals noch die Leute geholt, die wirklich sich ausleben konnten und Fernsehen anders machen konnten?
Ja, das ist tatsächlich so die in der DNA von Radio Bremen und überhaupt in der DNA von Bremen. Man hat nicht so viel Geld, man ist ständig in der Existenz bedroht und das Einzige, was einem da hilft, ist sich was einfallen lassen, um sich zu behaupten gegen größere Städte wie Hamburg, also Bremen als Stadt. Aber auch bei Radio Bremen musst du dich behaupten gegen große Sender wie die ARD oder den WDR oder den NDR, der Bremen umgibt. Und mit wenig viel zu machen, das konnte man immer gut lernen bei Radio Bremen. Und alle Leute, die da so vor mir waren im Unterhaltungsbereich, haben das ja eigentlich geschafft.
Gibt es diese Kultur noch?
Das weiß ich nicht, ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, Radio Bremen ist immer noch eine ziemlich vorbildliche, ziemlich gute Rundfunkanstalt. Und Buten und Binnen ist nach wie vor, also ich komme ja jetzt aus Köln, da wohne ich die meiste Zeit. Da gibt es die Lokalzeit Köln und viele andere WDR-Lokalsendungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Lokalpatriotismus ist, aber an Buten und Binnen von der Qualität und auch von der inhaltlichen Durchdringungstiefe gibt es im Lokalfernsehen nicht viel Besseres in Deutschland. Also tatsächlich, nicht ohne Grund wird der Deutsche Preis für Lokaljournalismus in Bremen verliehen, weil das schon eine spezielle gute Sendung ist, auch im bundesweiten Vergleich. Wenig so Folklore, viel Politik, viele Sozialreportagen.
Kein Norddeutschland von unten, von oben.
Das lernt man echt auch erst zu schätzen, wenn du so ein bisschen raus bist aus der Stadt und das mal vergleichst mit anderen Kram. In Köln ist wirklich, du machst an und das erste Thema der Dom, zweites Thema das Bier aus den kleinen Gläsern und das dritte Thema Johannes der Geißbock vom FC. Es ist tatsächlich kein Spaß, es ist wirklich.
Also
so.
Werder kommt auch nicht selten vor bei Buten und Binnen.
Ja.
Aber wenn man in Köln ist, checkt man noch so die Politik in Bremen, bremische Bürgerschaft in einem knappen Jahr Wahl. Gibt es da...
Ja, also was heißt Wahl in Bremen? In Bremen gibt es ja keine richtige Wahl. Also die SPD, SPD macht es immer mit irgendwem. Tatsächlich bin ich wirklich jetzt ein paar Jahre lang so raus gewesen aus Bremer Politik, dass ich wirklich den Namen des Bürgermeisters nicht mehr wusste. Und wenn Sie mich jetzt fragen...
Das geht vielen Bremern so.
Ich wüsste es tatsächlich jetzt gerade nicht. Was übrigens kein Votum ist für einen besonders charismatischen Politiker. Man muss ja nicht bekannt sein, um gute Arbeit zu machen. Aber ich sag mal, ich bin da Kinder aus der Generation Henning Scherf auch mehrmals schon in den Arm genommen
ja.
und so.
Ja.
Aber meine Damen und Herren, wer nicht?
Ja, genau. Komm, wir gehen mal rüber in die Sitzecke.
Der ist gerade 80 geworden, habe ich
gelesen. Genau. War auch hier, hat uns auch alle in den Arm genommen. Zirkus haben Sie auch gemacht. Ich gebe mir den Zirkuswagen rum und Sie können Fragen an Jan Böhmermann draufschreiben und wir lesen sie nachher vor.
Setzen Sie sich einfach aufs Sofa,
Herr Böhmermann.
Mach ich.
Und wir waren gerade in der Bürgerschaft. Unser letzter Gast war der Bürgerschaftspräsident Christian Weber.
Ja.
Es ist immer so, dass der letzte Gast dem neuen Gast eine Frage hinterlässt. Und wir schauen einfach mal, was Christian Weber von Ihnen wissen will.
Okay.
Lieber Jan, helfen Sie mit oder was können Sie dafür tun, dass Bremen Nord endlich auch ein Bestandteil der Stadt Bremen wird? Die fühlen Sie immer so als Underdogs. Sie als großer Promi und berühmter Mensch, helfen Sie mit oder können Sie mithelfen oder was können Sie tun, damit Bremen Nord wieder richtig sich als Stadt Bremen fühlt? Sie schaffen das.
Ja, vielen Dank.
Ein bisschen Werbung haben Sie eben schon gemacht für Bremen Nord.
Ja, also tatsächlich ist das, man kriegt Bremen Nord nicht so richtig getrennt von Bremen, weil das wirklich, es ist ein bisschen eine andere Mentalität. Bremen Nord, das verstehen übrigens viele falsch, ist nicht, beginnt nicht ab der Lesum, sondern eigentlich ab dem Autobahnzubringer, der von der A27 Oslepshausen runterführt.
Hinter der Uni.
Richtung Industriehafen.
Okay, ja.
Also ab dem Autobahnzubringer, also Burg zum Beispiel gehört auch noch im weitesten Sinne, oder Burg Gramke gehört auch noch zu Bremen Nord, also gefühlt, weil man so nah dran ist an der Lesum. Mentalitätsmäßig kriegst du das nicht, glaube ich, zusammen mit Bremen. Es ist was anderes tatsächlich, es ist dörflicher. Aber was man machen kann, um Bremen Nord näher an Bremen ranzuholen, ist ganz klar Infrastruktur. Also jetzt ernst beantwortet, ich fand das als Kind oder als Jugendlicher war das wirklich eine richtige Reise. Und viele meiner Freunde, die aus dem nördlichsten Teil kommen von Bremen, die haben wirklich, das war ja kein Spaß, du brauchtest zwei Stunden, um von Farge in die Innenstadt zu kommen mit dem Bus, weil die 70 oder die 71, die fuhren zwar alle naselang, aber die Reise von irgendwie hinten Rekum oder sowas bis zum Hauptbahnhof dauerte einfach zwei Stunden. Das ist seit einigen Jahren jetzt besser, aber trotzdem immer noch nicht gut genug. Und auch interessant, dass man das dann so einem privaten Anbieter wie der Nordwestbahn überlassen hat. Und die BSAG hätte ja auch sagen können, ich mache da irgendwie, wir machen da jetzt, wir übernehmen die Strecke und bedienen die. Da hätte man theoretisch als Stadt Bremen sagen können, so könnte man die Bremen Norder so ein bisschen mehr ins Boot holen.
Also kein Imageproblem, sondern einfach ein ganz klares politisches Problem.
Nicht politisch, infrastrukturell, glaube ich. Und Imageproblem hat Bremen Nord, kümmert sich, glaube ich, nicht ums Image. Das ist egal, einigermaßen. was übrigens total befreiend ist. Also das ist tatsächlich einigermaßen befreiend, wenn du... es sind, ich glaube, 150.000 Leute leben in Bremen-Nord. Das ist ein großer Teil von Bremen. Und Bremen-Nord ist anders als Bremen-Stadt, besteht ja aus vielen ehemaligen Dörfern, die zusammengeschlossen wurden. Ich glaube, unter den Nazis. Das war 1935 oder sowas ist es erst zu Bremen gekommen.
Ich glaube, die Eingemeindung.
Genau. Und das merkst du immer noch. Also in Blumenthal zu sein, ist was anderes als in Fegesack zu sein. Oder in Lesum ist was anderes als in Marsel. Und in St. Mangel ist nochmal was anderes. Also ich finde es total schön. Und es ist eigentlich so ein bisschen wie aufs Dorf fahren. Nach Bremen Nord.
Sie erzählen immer ganz nostalgisch von Ihrer Kindheit und Jugend und sagen, Sie hatten ungefähr so eine Jugend wie, weiß nicht, eine Gerhard Schröder-Biografie oder sowas, sagen Sie, der kleine Arbeitersohn. Wahrheit ist, Ihr Vater war Polizist und hat sich auch langsam in der Polizei eigentlich hochgearbeitet bis zur Mordkommission, glaube ich.
Irgendwie. Ja, genau. Ich glaube, da war dann zum Schluss, genau. Und aber alle Stationen, das ist halt, ich meine, wenn du so aus normalen Verhältnissen kommst und auch in der Generation, das kann man vielleicht heute nicht mehr so nachvollziehen, da war das es gab Familien, wo dann nur ein Kind die höhere Schule besuchen durfte und alle anderen mussten sehen, wie sie klarkommen. Und das ist tatsächlich so eine, schön, dass man dann auch in so öffentlichem Dienst Weiterbildung machen kann, wenn man zu höherem geeignet ist. Und das bei der Polizei war das zum Beispiel so. Ne?
Sie haben im Pinökel mit den Antifa-Jungs, glaube ich, rumgehangen.
Naja,
und der Papa war Polizist. Wie ist das am Abendbrottisch zusammengekommen?
Zu faul für Antifa, glaube ich. Also richtig, Antifa war das, glaube ich, nicht.
Faul für Antifa, das muss man erst mal sagen.
Ja, naja, aber das ist verdammte Marihuana, was die Leute sich da damals in die Venen gespritzt haben. Nee, du lernst dann tatsächlich, wenn du aus so einer im weitesten Sinne Beamtenfamilie kommst, lernst du tatsächlich so ein paar Dinge, die man schwer vermittelt bekommt, wenn man das nicht weiß. Also, dass du als Polizist auch eine Meinung hast, aber dass dein Job eben voraussetzt, dass du die für die Dauer deines Dienstes dann mal für dich behältst.
Und auch die andere Meinung schützt.
Im Helm, genau. Und dass du eben auch die andere Meinung schützt, auch wenn du die scheiße findest. Und das ist, das war immer sehr, sehr prägend, abgesehen davon, dass du, wenn du quasi die Freunde alle irgendwie aus der Polizei kommen oder du quasi mit Leuten aufwendest, Reflex, die aus dem Polizeimilieu kommen. Das ist schon eine spezielle, sind schon spezielle Menschen, die sich dafür entscheiden.
Und das, das ist speziell an
denen. Ja, das, also ich weiß, also wenn Sie Polizisten kennen privat, das ist schon eine spezielle eingeschworene Gemeinde und es ist ein spezieller Lifestyle, professionelle Gewalt als Job und lernen damit umzugehen, gewalttätig zu sein und zwar im Rahmen des Gesetzes. Das ist eine Art von Verantwortung, die wenigen Leuten, glaube ich, klar ist.
Songs wie Ich hab Polizei sind dann auch autobiografisch immer angehaucht?
Ach, na ja. Was ist nicht autobiografisch? Ich habe mal ein Buch geschrieben, da hat der Lektor immer gesagt, das erste Buch ist immer autobiografisch. Dann habe ich ein Witzebuch geschrieben, um diesen Verdacht direkt so auszuweichen. Aber letztlich ist ja alles, was du machst, autobiografisch. Du kannst ja nicht aus dir raus irgendwie. Also alles, was du machst, hat irgendwie mit dir zu tun, auch wenn du so tust, als wärst du nicht so.
Ja. Stimmt das, dass Ihr Vater den Geiselnehmern bis fast nach Gladbeck hinterhergefahren ist?
Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ich finde es schön, dass die Geschichte einfach so in der Welt ist. Deswegen werde ich sie weder dementieren noch bestätigen. Aber es stimmt tatsächlich, dass er eine Zeit lang auch beim mobilen Einsatzkommando war. Damals noch an einer Roland-Klinik hatten die ihre Zentrale. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Und das war noch zu einer Zeit, als sobald die Polizei eines Bundeslandes die Landesgrenze verlassen hat,
musste die andere übernehmen
mit der Einsatzleitung. Hat sich nach Gladbeck geändert. Aber das ist tatsächlich, das habe ich auch im Weserkurier, war das so mal eines der wenigen Sachen, die ich als ernsthafter Journalist immer besprochen habe. Genau, das Gladbecker Geiseldrama, ne? Das ist so mein Spezial.
Gleich danach sozusagen.
Das ist schon mein Spezialthema. Da bin ich schon sehr drin. Genau.
Warum wollten Sie das unbedingt?
Weil
es auch eine Mediengeschichte war, die ja heute für Sie wahrscheinlich auch interessant ist, dass plötzlich überall die Zeitungen und die Fernsehsender mitgefahren sind und eigentlich eine Absurdsituation zu einem Medienereignis gemacht hat?
Also das Gladbecker Geiseldrama ist witzigerweise, was heißt witzigerweise, aber ist halt bizarrerweise wirklich zeichnet so mein Leben nach. Ich lebe jetzt zum Teil in Köln. Das war auch eine Station der Geiselnehmer. Also in Gladbeck war der Banküberfall. Ja, dann sind die hochgefahren, rumgefahren, waren dann in Bremen-Nord, sind in Fegesack einkaufen gegangen und landeten wirklich dann in der Kölner Fußgängerzone. Also alles so Stationen meines Lebens. Und ich war da tatsächlich in diesem Thema einfach immer schon drin, auch als Schüler. Jeder hat ja so, vielleicht haben Sie auch so ein Spezialthema. Ich habe Freunde, die kennen sich mit der RAF voll aus.
Ich habe angefangen, ich war in Huckelriede in der Schule und das war sozusagen eigentlich der Bus, den ich jeden Tag genommen habe.
Ja, wirklich wahr?
Genommen hätte, wenn ich Bus gefahren wäre.
Also Sie sind auch von hier?
Ja, genau. Ja, okay. Ich bin in Huckelriede zur Schule gegangen, da fing das ja eigentlich erst alles an. Also von daher sind das auch ganz nahe.
Ja, genau, das ist total nah und ich habe auch noch total präsent diesen Aufkleber, wenn man so ungefähr in meinem Alter ist oder älter, dann wird man es noch wissen, dieser Aufkleber Bremer kommen immer gut an. Mhm. Der hinten auf dem...
Ja, klar.
Ja, das war leider dann am Ende so ein bisschen tragisch, dass das nicht so ganz stimmte. Und das hat sich mir total eingebrannt. Genauso übrigens wie diese Aufschrift auf diesen, kennen Sie noch die alten Straßenbahnen, wo man dieses Ding aufmachen musste, um die Türen aufzuklacken? Ja. Eten, Suppen und Pupen, dat mog buten. Ja. Das war ist ein anderer Satz, der so drin ist. Ja.
Ihr Vater ist gestorben, als Sie 17 Jahre alt waren. Ihre
das
Mutter
ist richtig.
War 17, als sie sie bekommen hat.
Das sind alles, oh Gott, das ist mir alles zu privat. Dann möchte ich nicht drüber reden, wo Sie das auch alles wissen. Sie, Journalisten.
Gut, dann gehen wir damit weiter.
Diese Pressefreiheit, ich habe einen Kollegen, der sitzt in der Türkei, der sagt, mit der Pressefreiheit ist sowieso nicht so gut.
Das heißt, Sie wollen mir jetzt meine Fragen verbieten. Bleiben wir bei den Medien. Heute Neo Magazin Royal, heute Abend, Ihre erste eigene Sendung
heute Abend.
ZDF. Genau. Also, wo ja keiner versteht, wie das überhaupt gehen soll, wo Sie hier sitzen.
Ja, das ist alles schon aufgezeichnet.
Ah,
um 23 Uhr, das ist tatsächlich eine Familienunterhaltungsshow um 23 Uhr, also eine Familienshow für asoziale Familien, wo die Kinder bis 23 Uhr wach bleiben dürfen. Auch da sehr Bremen-Nord inspiriert. es ist nun mal einfach so. Machen wir uns mal nichts vor. Das ist tatsächlich heute Abend eine Sendung, die so ein bisschen aus dem Neo-Magazin geboren wurde. Weil wir das irgendwann lustig fanden, weil wir bekommen, wenn wir Zuschauer haben, immer deren Namen und deren Anschriften. Und irgendwann haben dann Kollegen von uns angefangen, die Leute zu googeln, um zu gucken, wer kommt denn da eigentlich. Und haben dann rausgefunden, relativ schnell, dass man über die Zuschauer wahnsinnig viel rausbekommt. Daraus haben wir eine ganze Show gemacht. Es ist so ein bisschen so, ehrlich gesagt, wie Lass dich überraschen mit Rudi Carrell früher.
Ja.
Oder die Rudi Carrell Show.
Radio Bremen,
genau. Ja. Immer noch, Sebaldsbrück. Ja. Ja. Die Show heißt Lass dich überwachen. Weil die Leute mittlerweile, das muss kein Fernsehredakteur mehr Sachen rausfinden, sondern die Leute stellen alles von sich freiwillig ins Netz.
Ja, einem Gast sind sie sogar hinterhergereist, ne? Ja. Also der, bis nach Thailand oder wo war es?
Das war Hongkong. Das war tatsächlich so eine Geschichte, wo man dann, weil wir wissen, erstmal, das Spannende an der Show ist, wir wissen nicht, ob die Leute wirklich kommen. Also wir verraten den Leuten natürlich nicht, dass sie Teil einer Show sind und die denken, die kommen zu einer ganz normalen Fernsehaufzeichnung. Die wissen nicht, dass sie bei Lass dich überwachen sind. Und wir wissen also erst, wenn wir am Eingang haben so eine Checkliste, wo wir dann gucken, aha, wir haben die Aktion vorbereitet, die Zuschauerin ist da. Wir haben einer Zuschauerin, die war in Hongkong und hat immer, wenn sie irgendwo was gegessen hat, bei Instagram das reingestellt, aber so stündlich, ja, weil sie alleine da war und alleine mit ihrem Handy war und Langeweile hatte. Und das haben wir dann gesehen und dann hat sie auch geschrieben, sie ist noch 2 Wochen da. Und dann haben wir 2 Kollegen von uns dahinterher geschickt, die einfach mal verfolgt haben. Und wir konnten anhand des GPS-Stempels genau und anhand der Fotos rekonstruieren, erstmal, wo sie langgelaufen ist und haben sie dann anhand der Sachen, die sie gepostet hat, auch gefunden. Und dann haben wir, die beiden Kollegen, diese Zuschauerin 2 Tage lang mit der Kamera verfolgt und Fotos gemacht von der. Und sie dann haben wir sie konfrontiert damit in der Sendung. Und das war wirklich so eine der Aktionen, wo wir hinterher gedacht haben, ah, das ist schon ganz schön hardcore und ganz schön krass. Also wo uns dann auch erst beim Auflösen auffällt, wie hart das wirklich ist. Und zum Glück hat sie das ganz gut weggesteckt. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, in der Sendung heute, wir haben einige Aktionen auch mit Zuschauern gemacht, die wir dann rausschneiden mussten, weil wir dann gemerkt haben, oh Gott, das vertragen die Leute nicht. Das ist too much. Ja. Ne?
Ja. Ist das, wenn so eine Sendung jetzt, die ja wirklich die erste ist, die wirklich fürs ZDF dann gemacht ist, so ein Ankommen? Weil Sie haben ja wirklich kontinuierlich an dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen geglaubt. Gab es da... haben Sie, ja? Und wollten diese
Sendung
haben.
Ja,
nein, Sie sind großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens,
ja, oder nicht? Ja, aber also auch, weil ProSieben sind halt Joko und Klaas, bei Sat.1
ist
Luke Mock.
Alles andere ist besetzt.
Weil RTL ist Mario Barth, wo soll ich denn sonst hin?
Nee. Nein, aber Sie könnten es ja viel leichter bei manchen Sendern haben. Dieses Bohren und Kämpfen in so einem Sender und solchen großen Strukturen, ist das nicht unglaublich anstrengend auch und hat Reibungsverluste, wo man manchmal sagt, oh ey, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf? Also verliert man da nicht manchmal dann doch auch die Lust?
Ja, das ist tatsächlich so, dass das natürlich sehr anstrengend ist. Aber ich, also ganz ehrlich beantwortet, ich glaube, das ist eine gute Idee, dass es neben privaten Fernsehsendern, die über Werbung finanziert werden, es Fernsehsender gibt, die von der Allgemeinheit bezahlt werden, von allen und wo alle auch mitsprechen können und die trotzdem frei sind und auch wenn das immer so heißt staatsfern und man sagt, die hängen alle unter einer Decke und das tun sie eben nicht, das weiß man dann, wenn man da arbeitet und ich finde, das ist eine gute Ergänzung und ein großer Vorteil gegenüber Ländern wie den USA. Übrigens eine Sache, die aus England kommt, wo das ja eben auch, also die BBC ist da hoch angesehen und es funktioniert genauso wie bei uns. Ich finde, das ist einfach, das ist unterstützenswert und ehrlich gesagt, die Sachen, die wir gemacht haben oder ich gemacht hatte, hätte ich nirgendwo anders machen können, außer beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da sind die schon ganz gut aufgehoben.
Weil es da doch noch die Freiheit gibt. Aber Sie haben auch mal gesagt, ich glaube in einem Interview mit dem Chefredakteur des SWR, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen gerade die Zukunft verpennt. Und man sieht das ja, also Sie haben Ihre Radiosendung eigentlich auf Spotify, haben Sie ja gesagt, damit verdienen Sie die Kohle und die 500 Euro vom ZDF sind nichts. Was müsste passieren in der Medienlandschaft, damit solche Sender sich auch wieder sozusagen an ein Publikum wenden, was eigentlich nur noch Netflix, Spotify und App-TV anguckt?
Ja, also ich glaube, dass diese Entfremdung vom Publikum, dass die zum Teil behauptet ist, dass die aber auch daher kommt, weil sich öffentlich-rechtliche Sender, glaube ich, nie so die Legitimationsfrage stellen mussten. Die waren halt einfach immer da. Früher war quasi das Hochamt, war Buten und Binnen, damals noch in einem Regionalfenster im ersten deutschen Fernsehen, also auf 1. Mhm. Mittlerweile abgewandert auf 3 zum NDR.
Was schon NDR ist dann.
Genau, aber das war früher, das war der Ort, wo du die regionale Information herbekommen hast. Und auch der Weserkurier, auch die Zeitungen hatten damals einen anderen Stellenwert. Heute gibt es eine viel diversere Medienlandschaft und Leute können sich kostenlos Sachen aus dem Netz runterladen oder schreiben sich per WhatsApp die neuesten Nachrichten hin und her. Da geraten natürlich so klassische Medien unter Zugzwang. Aber ich glaube nicht daran, dass das eine Lücke ist, die nicht zu überbrücken ist. Und ich glaube auch nicht daran, dass die neuen Medien die alten ersetzen werden, sondern dass es ein aufeinander zubewegen ist. Also du merkst ja mit so Geschichten wie Urheberrecht zum Beispiel, dass das auch immer mehr und immer langsam, immer stärker den Leuten bewusst wird. Du kannst nicht einfach irgendwelche Fotos ins Netz hochladen, du musst dich schon fragen, wer hat das Foto gemacht und kriegt da eventuell auch Geld dafür. Auch eine Sache übrigens, die ich auch öfter schon schmerzhaft erfahren habe, wo ich dann öfter auch schon mal so Abmahnungen oder Sachen bezahlt habe, weil du ein Foto verwendest, die das im Internet gar nicht klar ist, weil du denkst, es ist alles offen und kannst alles benutzen und dann hast du da irgendjemanden, der quasi ein Leben eingesetzt hat, der
Rostock-Lichtenhagen,
genau.
Haben
Sie
ein Foto benutzt,
genau, was wir alle kennen. Dann zahlst du natürlich, dann knirschst du über den Zähnen und denkst dann, ja, oh gut, ich zahle das gerne, aber muss jetzt der Kollege, der irgendwie 3 Follower hat bei Twitter, muss der dann auch jetzt 700 Euro zahlen für einen Anwalt? Das ist ja dann das, was ja eigentlich, was so sich ungerecht anfühlt und wo es auch noch keine Lösung gibt. Ne? Also als Profi verstehe ich das, aber du musst ja nicht irgendwelche Privatleute abmahnen.
Aber geht es da eigentlich um Inhalte, was ich ändern muss, oder um Strukturen, Sehstrukturen? Also für Sie ist es da eigentlich komplett wurscht, ob das jetzt noch im linearen Fernsehen, also um 20.15 Uhr läuft, oder ob das im Stream läuft. Ist das überhaupt schon angekommen bei vielen Fernsehmachern, dass sich da auch Sehgewohnheiten und technische Möglichkeiten entwickelt haben?
Ich glaube, da kann man jetzt so visionär Sachen sagen oder kann sich wünschen, wie es eines Tages wird. Aber ich glaube, das dauert noch viele Jahrzehnte, bis das wirklich so angekommen ist, dass Leute das Fernsehen nicht mehr so eine Bedeutung hat und Internet das ersetzt. Ich glaube, das ist ein viel langsamerer Prozess in Wirklichkeit, als man das befürchtet, dass es ist. Ich denke aber schon, dass wir zum Beispiel, wir machen eine Hybrid-Sendung, sage ich immer. Wir stehen mit einem Bein im Netz und mit dem anderen Bein im Fernsehen und sind wahrscheinlich die letzte Generation von Medienfuzzis, die noch davon geträumt haben, zum Fernsehen zu gehen. Und als wir dann so alt waren, dass wir zum Fernsehen gehen konnten, war es fast schon nicht mehr interessant. Also als damals wirklich vor 5 Jahren, das Neo-Magazin gibt es jetzt seit 5 Jahren, davor habe ich 2,5 Jahre mit einer Kollegin eine Talkshow gemacht. Das war so meine erste Fernseh-, bei Harald Schmidt gearbeitet. Das waren so die ersten Fernseherfahrungen. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich, und vielleicht noch 3 Jahre jünger gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch jetzt irgendwie in einem Internet-Fernsehsender selbst aufgemacht tätig. Das hat aber also grundsätzlich ist das immer eine inhaltliche Frage.
Weil das ja auch, genau, weil sobald man dann selbst Mainstream wird, hat man davor eigentlich auch Angst, eben Freitagabend im ZDF zu senden, weil Sendungen wie die Heute-Show zum Beispiel haben ja auch anders angefangen, als sie jetzt sind. Also ist die Gefahr des Mainstreams und des Ankommens nicht auch groß, dass die Innovation flöten geht?
Ja, das ist auch unvermeidlich. Also du wirst, je länger du dabei bist und je abgefuckter du wirst, desto mehr wirst du natürlich Mainstream in Anführungsstrichen, oder desto mehr bist du einfach angekommen und du bist halt irgendwann nicht mehr, ich werde nicht mit 45 Deutschlands frechster Alternative-Künstler sein, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr mit 41 sein. Und es ist eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt schon nach 5 Jahren merkst du schon, okay, es stellt sich eine gewisse Art von Professionalität ein. Du weißt auf einmal, was du machst. Es ist nicht alles neu. Du hast schon, also na gut, wenn mal so eine Staatskrise kommt oder mal irgendwie so persönliche Attacken, das ist dann immer noch schon neu und ungewohnt und so. Aber du hast, also das ist wie beim Autofahren. Irgendwann hast du alle Verkehrssituationen mal so hinter dir und dann bist du ein einigermaßen okayer Fahrer.
So, und was muss man dann machen? Dann muss man sehen, dass man sich in ZDF rettet, oder muss man sich dann wieder komplett neu erfinden?
Nee.
Ist das eigentlich auch, das ist ja nicht immer möglich, sich immer wieder neu zu erfinden?
Nee, wir haben...
Selbst bei Neo Magazin Royale
genau.
Gibt es Kategorien, die ja immer wieder kommen, wo man auch merkt, super, aber Sie kennen das jetzt auch schon.
Ja. Wird, ne? Also ich habe damals zu meinen Kollegen also Philipp und Matthias, das war immer, also mit denen wir die Sendung, die Firma haben und alle Sachen, Medienprojekte zusammen machen, immer gesagt, das Einzige, was wir zu verlieren haben, ist eine Fernsehsendung. Das ist wirklich so. Das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist eine Sendung bei ZDF Neo. Und selbst wenn nichts mehr läuft, werde nicht unglücklich sein, wenn ich irgendwas anderes mache. Es ist nicht so, dass ich nicht ins Fernsehen möchte, aber es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn ich nicht im Fernsehen bin. Also es ist jetzt nicht meine erste Befriedigung, die ich daraus ziehe, dass ich mich selbst im Fernsehen sehe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich gucke meine eigenen Sendungen nicht an.
Aber ist die,
ich war ja dabei.
Aber worin besteht denn die Befriedigung? Darin, dass man sieht, was Fernsehen bewirken kann und was Medien bewirken können? Ist das eine Befriedigung?
Also ich finde das sehr befriedigend.
Also Experiment?
Ich finde auch das sehr, sehr befriedigend von verlorenen Posten. Wir sind ja eine kleine Sendung, ganz kleine Fernsehsendung. Ich habe nicht viele Zuschauer und bin wahnsinnig, zumindest auf der Bühne, wahnsinnig unseriöser, unberechenbarer Typ. Und du kannst trotzdem Sachen anstoßen, wenn du dir richtig Gedanken vorher darüber machst, wie andere Leute sich mit ihren Berufen seriös auch Gedanken darüber machen, dann kannst du quasi viele Dinge bewirken. Und das ist eigentlich spannend. Das ist gerade in der Zeit spannend, wo Diskurs oder Debatte jetzt nicht so angesagt ist und wo Leute versuchen, möglichst in den Dingen zu bleiben, die sie so kennen. Weil es ist immer schwierig, glaube ich, Debatten anzustoßen oder intellektuell oder kulturell neue Gebiete zu erschließen. Das ist immer anstrengend. Und das kann man, glaube ich, mit so einer Sendung und mit so einer Unverbindlichkeit, der Unverbindlichkeit des Komikers, kannst du das immer gut machen. Besser als Journalist. Also Sie haben als Journalist müssen auf Ihr Handwerk achten.
Ja, aber beim Journalisten denken auf der einen Seite alle, Sie beschreiben die Wirklichkeit, und dann gibt es Kommentare, wo man versucht, auch seine Meinung kundzutun und vielleicht Wirklichkeit zu beeinflussen. Das Lustige ist, dass Sie als Komiker ja in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich mehr Realität beeinflusst haben durch das, was Sie sagen, Quatsch machen eigentlich ist. Ist das nicht erschreckend manchmal, dass man durch Quatsch machen echte, harte, reale Fakten schafft, wie zum Beispiel Paragraph 103, Beleidigung von ausländischen Staatsoberhäuptern, wird abgeschafft. Ist das nicht, da wacht man doch auf und denkt, what?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das eigentlich ganz geil.
Ja,
ja. Das, und wissen Sie, dass der große Vorteil, wenn man Quatschvogel ist, man hat nicht mal seine Glaubwürdigkeit oder seine Seriosität zu verlieren. Das wird quasi alles in die Waagschale gelegt. Es ist eigentlich alles egal, solange du auf der Bühne bist natürlich. Und das ist ein großer Vorteil. Ich kann anders als ein Journalist, der innerhalb der Grenzen seines Handwerks und seiner rechtlichen Möglichkeiten bleiben muss, kann ich als Künstler, auch wenn ich nicht aussehe wie ein Künstler, aber das ist so mein System, nach dem ich arbeite, kann ich immer auf der Grenze des Möglichen laufen. Und immer so drauf balancieren und sagen, guck mal da drüben und schau mal und ja, da mal schauen.
Ja nicht. Sie beschreiben ja nicht nur lustig die Welt, sondern nochmal, Sie greifen ja in diese Welt ein. Also Sie haben Deutschland in vielen Teilen schon verändert,
ja.
Also real verändert.
Ja. Naja, das ist ja immer nur eine Wette. Viel öfter ist einfach überhaupt nichts passiert. Du guckst dir halt wie ein guter Journalist oder Wissenschaftler, schaust du dir an, was gerade passiert. Du scannst das Zeitgeschehen, du bist immer im Loop, also liest immer die Nachrichten, du guckst dir an, was passiert, beobachtest Deutschland oder die Welt genau und schließt dann mit deinen unseriösen Comedy-Kollegen, die alle wirklich also studiert, aber wahnsinnig unseriös und nett und lustig und so, aber die will man alle nicht privat um sich haben. Wir sind alle wirklich, ich würde sagen, fangen Sie nichts mit einem Komiker an, das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, wenn Ihr Kind Komiker ist, sagen Sie ihm, er soll Robby schreiben, ja. Das ist sicher, aber hat sich das jetzt umkümmern. Man geht quasi Wetten ein mit der Wirklichkeit. Man guckt sich Sachen an und überlegt, könnte das eventuell so sein?
Aber wie sah diese Wette zum Beispiel beim Schmähgedicht Erdogan aus? War die Wette so kalkulierbar, wie sie gekommen ist?
Naja,
war das die Wette, die Sie da schon gemacht
haben? Also ich kann dir das komplett aufrechnen, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben damals, die Kollegen von Extra 3 vom NDR, haben ein Satire-Stück gemacht, das fanden sie lustig und haben irgendwie so einen Song über Erdogan gemacht, ja. auf einen Nena-Song, den Text umgeändert, haben dann so Sachen gesagt, wie Erdogan achtet die Pressefreiheit nicht, also ein harmloses Liedchen. Das führte dazu, dass der deutsche Botschafter in Ankara sich da beim Präsidenten melden musste und einen auf den Deckel bekommen hat, was denn da in Deutschland los sei, ob die Journalisten oder die Komiker da wirklich alles machen dürfen. Daraufhin gab es eine Bundespressekonferenz und da fragten dann Journalisten, die dritte Sprecherin der Bundesregierung, sagen Sie mal, können Sie eigentlich mal vielleicht mal offen sagen, dass das, was die extra drei Leute gemacht haben, völlig im Rahmen des Möglichen ist, ein völlig harmloser Scherz und dass sie sich da unten nicht so einpullern sollen. Und stattdessen hat dann die Christiane Wirz, damals Sprecherin der Bundesregierung, die dritte, ich glaube mittlerweile gar nicht mehr im Amt, war nicht in der Lage, einen Satz zu artikulieren, der deutlich macht, dass sowas in Deutschland natürlich völlig erlaubt ist, auch wenn es der türkische Staatspräsident ist oder sonst wer, kannst du über jeden Scherze machen.
So, und das haben Sie gesehen?
Das haben wir gesehen und dachten so, Momentchen mal, wenn die jetzt nicht mehr in der Lage sind, diesen harmlosen Scherz zu verteidigen, zum einen, was ist denn da eigentlich gerade bei denen in den Kulissen los? Was haben die denn für einen Deal abgeschlossen? Was für einen Druck stehen die? Und was passiert denn dann, wenn wir eigentlich mit unserer Auffassung von Komik und was Komik machen darf und sollte, einen Witz machen? Und dann haben wir uns gedacht, dann warten wir nicht so lange, bis der Witz eines Tages mal kommt, sondern machen den mal jetzt. Und mal gucken. Und haben dann wirklich, also diese...
Also die Wette war eigentlich offen. Sie wussten nicht, was passieren wird.
Nee, also wir haben uns natürlich, es gibt in Deutschland die Unterscheidung zwischen Schmähkritik, also Beleidigung. Ja. Also wenn wir jetzt... Ja. Was Persönliches am Laufen hätten und irgendwie ich sie beleidigen würde, dürfte ich nicht, keine Ahnung, Brüggemann, du Arschloch sagen, im Ernst. Das wäre dann Schmähkritik, das wäre verboten. Aber natürlich kannst du dich mit jemandem, dessen quasi USP, das Einschränken von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ist, das Missbrauchen vom Rechtssystem zu autoritären Zwecken, kannst du dich natürlich schärfstens auseinandersetzen und dem einfach mal in so einem Seminar, wie es jeder juristische Professor, Juraprofessor auch macht vor seinen Studenten, erklären, was der Unterschied ist zwischen Schmähkritik, die verboten ist, und einer ganz normalen Satire, die erlaubt ist. Und der Trick war einfach nur, das einzupacken in eine Nummer, in ein juristisches Pro-Seminar, in Anführungsstrichen, das an einem Ort aufzuführen, wo es keiner erwartet, nämlich nicht an der Uni, sondern in einer Comedy-Sendung, die alle für wahnsinnig unseriös halten.
Ja, aber wenn das so wäre, dann wäre die Wette ja eigentlich schon klar. Ja? Dann haben sie sich schon abgegrenzt und wüssten, eigentlich kann gar nichts passieren. Dann ist aber was passiert.
Ja.
Und Sie haben, glaube ich, im Stern mal irgendwann gesagt, Sie haben sich selten so einsam und auf den
das
Kopf gehauen gefühlt.
Das habe ich gesagt, das war
einsam. Einsam haben Sie, glaube ich, gesagt.
Ja.
Weil plötzlich auch alles weg war. Also das ZDF hat das Gedicht sofort aus dem
Internet gelöscht. Aus dem Internet löschen ist immer eine sehr gute Idee. Das klappt meistens.
Genau. Gleichzeitig Merkel hat zugestimmt, dieses Verfahren gegen sie über Paragraphen der 3 einzuleiten. Ja. Und
sich vorher nochmal geäußert.
Alle Institutionen waren weg plötzlich. Also ja, genau. Sie standen wirklich nackt und alleine da.
Also das ist tatsächlich, das ist auch so ein Gefühl, das ist ein ganz befremdliches Gefühl, was glaube ich nicht so viele Leute nachvollziehen können, wenn man das nicht erlebt, dass du wirklich für so ein paar einsame Tage in deinem Leben dich an nichts mehr, was für alle gilt, an nichts mehr festhalten kannst. Also das ganze System, mit dem du professionell umgehst, ist auf einmal nicht mehr da. Kurzzeitig, und dann merkst du aber, das war übrigens ein ganz tolles Gefühl, wie dann so zivilgesellschaftliche Solidarität einsetzt, also auch von Leuten, wo man gedacht hat, der mag mich nicht oder so. Oder
das ist diese alte Polizeigeschichte,
auch
die Feinde muss ich schützen.
Ja, und dass es trotzdem aber so einen ganz großen Konsens darüber gibt, was man darf und was man eben nicht darf und was eben der Unterschied ist zwischen einer freiheitlichen Demokratie wie in Deutschland und einer quasi Diktatur wie der Türkei, dass das da viele Leute gibt, die eben nicht in der Politik sind, die nicht irgendwelche Deals abgeschlossen haben mit autoritären Herrschern, die sich dann äußern können im Rahmen dessen der Meinungsfreiheit.
Wenn Sie heute zurückgucken auf die Reaktion der Bundesregierung zum Beispiel, also die dieses Verfahren zugelassen hat, was für ein Gefühl haben Sie da? Sind Sie sauer? Sind Sie enttäuscht? Nee, sind Sie irritiert?
Nee, also ich meine, die konnten ja auch nicht aus sich heraus. Also auch das war ja für alle eine Extremsituation. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass quasi ein unseriöser Quatschvogel sowas auslöst. Das war so ein bisschen so, da müssen wir jetzt fast so metaphysisch anfangen. Das war so ein bisschen so, als wäre so ein kleiner Junge so einen Ball nimmt und den ganz nach oben in den Himmel schießt und auf einmal kommt er oben an und fällt nicht mehr runter. Na, also du schießt einfach was durchs System nach oben. Das ist ein Witz. Und auf einmal kommt er bei der Bundeskanzlerin auf den Tisch und die reagiert dann noch falsch.
Ja genau, das ist doch das. Sie hätte doch eben genauso reagieren können, wie Sie gewettet haben und sagen können,
Erdogan,
so ist das bei uns.
Ich hätte niemals gedacht, dass die da sich da überhaupt drum kümmert. Ich hätte nicht, also wir haben befürchtet, dass es so ist, aber dass tatsächlich, dass da so viele Sicherungen rausspringen, das war wirklich auch einigermaßen erschreckend zu sehen. Und wie gesagt, das Schöne ist, zu erfahren, dass es Solidarität gibt. Übrigens, das ist eine Erfahrung, die man dann direkt auch ganz praktisch umsetzen kann. Ein Jahr später ist dann Dennis Yücel in den Knast gegangen und das Einzige, was einem da hilft, ist das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Mhm. So, und auch da zu sehen, dass es einen großen, auch völlig, ich kannte überhaupt nicht. Niemand, der sich da engagiert hat, war vorher irgendwie privat freundschaftlich verbunden und trotzdem haben alle sich die Hand gegeben und sich irgendwie über von der Taz über die Jungle World bis hin zum Springer Verlag dann dahingestellt und gesagt haben, nee Leute, so geht das nicht. Ne? Und das ist tatsächlich, das sind ganz angenehme Erfahrungen.
Stand heute ist, es gibt ein Urteil, der Senat hält es für zweifelhaft, dass der angegriffene Beitrag als Kunst im Sinne des Grundgesetzes einzustufen ist und es fehlt dem Gericht die Schöpfungshöhe. Ja. Was bitteschön ist diese Schöpfungshöhe?
Ja, das ist, ich habe zu viel Respekt vor der Unabhängigkeit deutscher Richter, als dass ich mich da jetzt so einlassen kann, auch weil das Verfahren noch läuft. Natürlich ist das nicht zu Ende und natürlich ist das nicht zu akzeptieren, dass Gerichte quasi Kunstfreiheit subjektiv beschränken, indem sie sagen, die Schöpfungshöhe ist nicht erreicht. Was ist denn die Schöpfungshöhe?
Heißt ja eigentlich, ist das Kunst ist das oder kann das weg?
Keine Ahnung, wenn ein Bild mit nackten Brüsten drauf ist, kann man auch sagen, irgendwie, das ist Schöpfungshöhe oder die Brüste gefallen mir nicht, ich schneide das jetzt aus und da sind jetzt zwei Löcher drin. So, also das ist eine total subjektive, ich finde einigermaßen gefährliche Einschränkung der Kunstfreiheit, aber ich bin da ganz zuversichtlich und einigermaßen stehe einigermaßen sicher, ich glaube nach all den Jahren, die ich das jetzt mache, dass sich das schon am Ende noch zum Guten wendet.
Schöpfungshöhe. Kann das sein? Auch diese Herren vom Gericht, die mag ich nicht. Da sitzen sie mit einem steinernen Gesicht auf ihren Paragraphenthron und brennen jedem, der nicht blecht, ein Schandmal auf die Stirn. Man schlage diesem Lumpenpack das Maul mit einem Hammer kurz und klein. Was übrig bleibt, das wäscht der Regen mir vom Frack. Ich bin Villon, das braucht mir keiner mehr verzeihen. Ist das Schöpfungshöhe?
Was wäre Villon? Wer ist das? Achso, echt?
Ja.
Oha.
Hat das Schöpfungshöhe?
Das würde ich niemals so sagen.
Das ist auch nur ein Schmähgedicht.
Natürlich hat das, klar, das Schöpfungshöhe. Natürlich kannst du dich auch so mit Richtern auseinandersetzen. Ich finde das immer so ein bisschen müßig, weil ich das glaube, wenn du dich ja in so große, sich über Gerichtsurteile beschweren, Diskussionen reinkommst, es ist immer auch so ein bisschen das System nicht akzeptieren, in dem nun mal alles abläuft. Das ist ein bisschen so wie Fußballspiel und sich dann wundern, dass du ein Tor reinbekommst, aber du kannst ja immer noch, das Spiel dauert 90 Minuten so und das, da sind wir noch nicht bei Minute 90. Von daher ist das, ich kann das schon verstehen, dass es für so einen Richter auch am Oberlandesgericht in Hamburg nicht so ganz einfach ist, sich mit einem Urteil aus dem Fenster zu legen, du willst auch deine Ruhe
was
haben.
Was ich nur sagen will, Villon wurde auch verfolgt dafür und ist heute hohe Kunst.
Ja, aber wie gesagt, die Zeit, also da hast du keinen Einfluss drauf.
Und was sagen wir zu Macht dein Bahnhofsghetto zu Charlie Hebdo, mein Körper definierte als von Auschwitz-Insassen, ich tick Rauschgift in Massenficke, Bauchtaschen-Rapper, suchst du Anis im Wald, als wärst du ein Heilkräutersammler, dann kommt ein deutscher Gammler und bummst dich im Wald schnell und nimmt dich von hinten wie Bullen die Handschellen.
Ja, jeder
Farid Bang,
ja, jeder,
Klassik-Preisverleihung.
Jeder, wie er will und kann. Jeder, Meinungsfreiheit ist das Schöne, heißt nicht nur, dass man, dass jeder schlaue Sachen sagen darf, wie er möchte, jeder kann auch so doofe Sachen sagen, wie er möchte und dann kann jemand anders seine Meinungsfreiheit voll ausschöpfen und das dann kommentieren.
Also alles?
Ich glaube nicht, dass alles erlaubt ist, aber ich glaube schon, dass man akzeptieren muss, dass es verschiedene Sichtweisen gibt und dass man das auch, dass das alles keine Einbahnstraße ist und dass nur so irgendwie diskursiver Fortschritt entsteht, indem man Sachen ausspricht, die nun mal so sind, wie sie sind. Und da muss man natürlich nicht hemmungslos sein und auch nicht persönlich werden oder unter der Gürtellinie sein oder Scheiße erzählen muss man auch nicht. Man muss schon Grund haben und das auch begründen können, was man macht. Aber prinzipiell.
Gregor Gysi, der kleine Fickzwerg.
Genau, da haben wir auch über das. Haben wir auch über das. Ja, aber das ist. Ich finde, das ist immer schwer zu erklären und gerade in Deutschland, wo das jetzt nicht so Tradition hat, dass man Humor mit mehreren Ebenen anbietet auf Bühnen. Ohne das kritisieren zu wollen. Kann man ja nach vorne gewandt sich anschauen und dann überlegen, ob es vielleicht eines Tages besser wird. Ich kann zu Ihnen sagen, hier, Brüggemann, du Arschloch. Und Sie fühlen sich nicht bedroht. Ich kann auch sagen, Brüggemann, du bist ein ganz schönes Arschloch. Und dann wissen sie nicht mehr ganz genau, wie ich das eigentlich meine. Der Kontext ist immer interessant, den muss man immer genau sich anschauen. Kommunikation ist immer Absender und Empfänger, auch das ist wichtig. Und in diesen hektischen Zeiten nützt es leider nichts. Wir müssen alle genauer hingucken. Es geht nicht mehr anders.
So. Aber gibt es Themen, die Sie auch umschiffen, zum Beispiel ISIS, Islamischer Staat, da sind Sie mit relativ großen Bogen bis heute drumherum gefahren.
Naja, also wir haben einmal so einen Song gemacht. Es ist tatsächlich gerade so Charlie Hebdo, das ist natürlich einigermaßen schockierend und weil das Leute der eigenen Zunft betrifft und ich weiß noch, damals war das unter allen Kollegen, die ähnliche Sachen machen. Entschuldigung, jetzt habe ich hier was von dem Radler getrunken. Das ist ja gar kein Radler, das ist ein Bier. Entschuldigung. Ja, nun, es ist schon mal. Ja. Gut, dass Sie nicht geklatscht haben. Das wäre ein ganz billiger Applaus gewesen.
Können wir nochmal einen Radler bekommen?
Nee, alles gut. Ich möchte keinen Radler. Alles gut. Nee, das ist tatsächlich, natürlich ist das dann, lebst du dann auch, machen wir Sachen mit, wo du mit Auswüchsen von Extremismus zu tun hast und es dann Leute deiner eigenen Zunft betrifft oder wie du in Amerika jetzt gerade siehst, dass da jetzt quasi vor der New York Times irgendwelche Betonblocks abgeladen werden, damit da kein Idiot irgendwie mit dem Sprengstoffwagen reinfährt. Also das ist schon ungewöhnlich. Ich bin aber, glaube ich, als Bremen-Norder bleibt dir nichts anderes übrig, als grundsätzlich optimistisch zu sein, dass du es eines Tages mal bis in die Stadt schaffst.
Ja, wenn der Zug fährt.
Wenn man
in den richtigen Zug einsteigt. Ja.
Also, aber wenn ich bin da jetzt nicht fatalistisch.
So. Kommunikation ist immer Adressat und Empfänger. Manchmal geht es ja auch schief. Also wir haben es jetzt gerade, die ganze Zeit widmet Ihnen eine Seite mit Pro und Contra. Oliver Pollack, muss man kurz erklären, ein Satiriker, jüdischer Satiriker, bei einer Geburtstagsfeier von Gerda Sumuncu haben sie sich gegenseitig sozusagen Spaß daraus gemacht, sich von der Bühne zu treiben. Es ging um Desinfektionsspray, nachdem er aufgetreten ist, ob man sich desinfiziert hat. Das wurde jetzt von ganz vielen, was eigentlich, missverstanden, überinterpretiert.
Herr Brüggemann, wissen Sie, ich habe einen Podcast bei Spotify und ich bin nicht so bescheuert, dieses geile Thema jetzt hier auf dem Schiff im Weserkurier auszubreiten, damit Sie da was zu schreiben. Da müssen Sie alle den Podcast hören, da werde ich mich gebührend und entsprechend seriös zu einlassen.
Aber ist es ein Missverständnis?
Wie ich gerade sagte, ich werde mich gebührend und seriös und ernst zu nehmen dazu im Podcast bei Spotify an diesem Sonntag äußern. Schalten Sie ein. Fest und flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Wann sagen Sie eigentlich was zu? Aber das ist interessant, weil da wird ja sozusagen die eigene News dann auch zu einem Marktwert.
Richtig. Deswegen würde ich sagen, diesen Marktwert verfeuere ich nicht auf dieser Bühne, Herr Brüggemann.
Ja.
Dazu weiß ich viel, viel zu gut, wie viel das wert ist.
Aber jetzt, wenn Sie sagen, wir wetten auf die Zukunft, wenn wir Humor machen, ist sozusagen so eine Reaktion dann auch schon eine Wette um seinen eigenen Podcast bei Spotify übrigens, falls wir es noch nicht gesagt
Spotify,
haben.
Spotify, der beste Streaming-Anbieter, ist ein europäisches Unternehmen aus Schweden. Also das hat ganz praktische Gründe. Das ist tatsächlich so einigermaßen ernstes Thema, das ich finde, das sollte man in einem Rahmen besprechen, der dafür angemessen ist. Das hat jetzt gar nichts mit Ihnen zu tun. Ich finde das nicht, dass das eine eine Schlagzeile ist. Und ich finde auch nicht, finde so persönliche Angelegenheiten eher unangenehm. Ich stelle mich dem gerne, aber dann auch
in Ihrem Rahmen.
In meinem Rahmen. Im Rahmen des mir Möglichen, genau.
Wir haben eben schon mal darüber geredet, wie es ist, wenn man die Wirklichkeit durch Humor verändern kann. Mir ist eingefallen, eigentlich macht Donald Trump das Gleiche wie Sie, oder? Fake News, die genau. Nicht-Greifbarkeit von seinen Worten. Ja. Ist das jetzt wahr? Ist das nicht wahr? Gibt es diesen Donald Trump überhaupt? Also eigentlich sind das doch die gleichen Mechanismen, genau. Die Sie auch bedienen. Außer, dass er Präsident ist, genau. Und Sie
ein
Clown.
Und das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Dass das große Missverständnis ist, wenn Politiker sagen, sie machen Satire, wird es immer gefährlich. Weil wenn Politiker anfangen, mit der Uneigentlichkeit oder der Eigentlichkeit zu spielen, also mit der wirklich, also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel André Poggenburg von der AfD, sagt auf irgendeiner Veranstaltung, Türken sind Kameltreiber. Das ist natürlich kein Scherz, wenn das jemand sagt aus einer Partei, bei der 95% der Mitglieder denken, das stimmt, und der da rassistische Ressentiments schürt, wenn du das Ganze im Uneigentlichen sagst, also in einer Rolle, und ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wenn jemand auf der Bühne einen Anzug anhat und jetzt auch einen Anzug anhat und dann manchmal von sich behauptet, es ist eine Rolle und manchmal nicht, das ist schwer zu verstehen, aber so funktioniert das nun mal, und ich habe einen anderen Ansatz als die Kollegen von Extra 3, die hinterher immer zu ihren Witzen die Auflösung mit dazu liefern. Ich glaube, dass das Erkenntnis nur echte Erkenntnis und dann eintritt, wenn sie bei den Leuten wirklich entsteht. Und das ist ja, dass du deswegen das Spiel mit der Eigentlichkeit und der Uneigentlichkeit als Satiriker nicht auflösen musst. Als Politiker ist das gefährlich. Du darfst den Leuten keine Scherze liefern. Vor allem keine Scherze, die du politisch instrumentalisierst. Das finde ich hochgefährlich.
Trump, haben Sie einen orangen Haufen Menschenmüll mal, glaube ich, genannt?
Ja, genau.
Till Mette war vor kurzem hier, der Cartoonist, und dem fiel zu Donald Trump immer nur sozusagen auf seinen ganzen Zeichnungen. Ist das für ihn Donald Trump? Und ich habe ihn gefragt, ist das die Methode, wie wir Donald Trump bekämpfen können? Und hier mal ganz kurz seine Antwort, was er gesagt hat zu dem Thema.
Alle denken immer, Karikaturisten hätten jetzt eine großartige Zeit. Das ist doch toll, wenn da so ein Verrückter da irgendwie am Start ist. Für mich ist das fürchterlich, ehrlich gesagt, weil er ist in seiner Verrücktheit besser als wir alle zusammen. Und er, also diese Ideen, die der hat, diese Kreativität, wie der jeden Tag diese Tweets raushaut, wo man dann immer sagt, jetzt, das ist wirklich überraschend.
Das heißt, die Satire wird von der Wirklichkeit überholt?
Ja, leider, ja, komplett.
Ja, das sehe ich auch so. Also es ist tatsächlich interessanterweise im selben Maß, wie Politiker anfangen, Satiriker zu werden, werden Satiriker zu Politikern und müssen sich ernsthaft erklären. Also es ist in den letzten Jahren totales, also immer wenn einer, wenn H.J. Strache, der österreichische Vizekanzler und ehemaliger Mitglied der Wiking-Jugend, also einer rechtsextremen Wehrsportgruppe, genau, wenn der anfängt, quasi Scherze zu machen über politische Gegner, die sowas von unter der Gürtellinie sind und hinterher sagt, das ist Satire, wenn das passiert, wird irgendwo ein Satiriker aufstehen und sagen, pass mal auf, Freunde, ich erkläre mal ganz kurz, wie das wirklich funktioniert. Also wenn du Satire machst oder wenn du komische Kunst machst und wenn du die professionell machst, hast du im Kern, ist es zumindest meine Einschätzung oder meine Meinung, das können auch andere Leute anders sehen, meinetwegen, hast du im Kern den Menschen im Blick und du versuchst aufklärerisch zu sein und du versuchst, den Menschen zugewandt zu arbeiten. Und wenn Politiker das tun und wenn die sagen, ich mache jetzt Satire, ist das meistens das komplette Gegenteil.
Ja, aber ist das nicht für Sie dann richtig scheiße eigentlich? Weil es gibt ja kein Gegenmittel
dagegen. Naja, natürlich, du kannst...
Also das Schlimmste, was reißen sich an das Donald Trump die Zähne aus?
Ja, Donald Trump beißen sich vor allen Dingen Leute die Zähne aus, weil der wirklich so wahnsinnig schmerzfrei ist. Die eigentliche Qualität von Donald Trump ist nicht, dass der völlig wahnsinnig ist oder dass man keine Witze über ihn machen kann, sondern er ist wahnsinnig schmerzfrei, was Angriffe gegen ihn selbst angeht. Also natürlich sagt er und kritisiert die Presse, das macht er sowieso, aber dem ist alles so scheißegal, dass da nichts hängen bleibt. Es ist sehr effektiv, als Satiriker Leute lächerlich zu machen. Und gerade Menschen, die Autorität brauchen, sind da besonders empfindlich. Und das ist umso wichtiger, jetzt das zu tun.
Also es würde auch darum gehen, sozusagen strategisch Trump weh zu tun mal? So ja, natürlich. Wie sie Erdogan weh getan haben?
Ja, aber das kannst du erstmal nicht, kannst du das nicht planen. Und bei ihm war wirklich wahnsinnig schwierig. Und ich würde das auch am liebsten natürlich den amerikanischen Kollegen überlassen, weil die das besser können und die größere Macht da haben. Aber es ist tatsächlich extrem wichtig, Leute, die sich als übermenschlich stilisieren, wieder runterzuholen in die Gemeinschaft und sagen, nee, pass mal auf, Freundchen, du bist zwar Staatspräsident, aber du kackst halt auch morgens ins Klo. So, ne? Und wie das alle anderen Gold. Auch. Ja, und du hast auch Popel in der Nase. Ja. Und so blöd das jetzt klingt, aber es ist genau das ist es. Und nur so kannst du glaube ich, Gesellschaft langfristig machen. Und nur so kannst du ja, Freiheit und Gerechtigkeit also, aufrechterhalten.
Wir, die Guten, wissen das ja. Ja?
Ja,
aber wollen wir uns dann nur selbst, oder bleibt uns dann nichts anderes als Trump-Gegnern oder Kritikern, dass sie sich gegenseitig Mut machen durch Humor? Das ist, was Till sagt. Ich kann nichts anderes mehr machen, als meine Truppen zu schließen, weil die anderen erreiche ich
überhaupt nicht mehr. Also
geben wir die auf?
Du kannst ja jetzt ausweichen auf politische Argumentation. Du kannst ja sagen, warum gibt es keine vernünftige politische Alternative zu dem, was Trump anbietet? Warum gibt es nicht irgendwas, was Menschen nicht im Negativen, in Abgrenzung motiviert, nicht Trump zu wählen, sondern etwas, was Menschen stattdessen im Positiven motiviert, das Angebot zu wählen. Und es ist eigentlich so eine politische Aufgabe herauszufinden, welches Angebot es sein kann. Übrigens in Deutschland ja auch. Also wenn du die AfD klein machen willst, nützt es dann nichts, irgendwie Hände zu reichen oder noch mehr über Flüchtlinge zu reden, sondern bessere Ideen zu haben. Und dann erstmal anzuerkennen, dass sich Dinge vielleicht geändert haben. Weil wenn man eins der AfD lassen muss, ist, dass die einfach einen guten Riecher dafür haben, dass Dinge sich geändert haben. Und die richtigen Fragen stellen sie schon, die haben dafür nur absolut keine Antwort.
Und weil sie auch eine Welt der Uneigentlichkeit schaffen, und da sind wir eigentlich wieder bei ihrer Spezialität und der Spezialität des Clowns, der eine Welt der Uneigentlichkeit schafft. Das heißt, eine Welt, wo ich nicht weiß, was ist wahr, was ist nicht wahr.
Ja.
War ihr Vater, ist er dem Geiselnehmer hinterhergefahren oder nicht? Wir lassen es offen, wie sie so ganz viele Sachen offen lassen.
Ja.
Diese Uneigentlichkeit ist ja das Werkzeug eigentlich der Leute, die das, was wir, glaube ich, verteidigen, sowas wie Demokratie und Wahl, sich zu eigen machen. Obwohl es doch eigentlich, die klauen ihnen doch eigentlich ihre Mittel.
Ach ja, aber die Mittel kann ja jeder benutzen. Die Frage ist nur, ob das Publikum das versteht und ob man in der Lage ist, das Publikum angemessen aufzuklären über das, was passiert. Es ist eine ganz schön abgespacede Diskussion. Also wir sind jetzt schon ganz schön tief in meinem Kopf drin, was ja, okay ist, so. Aber ich bin optimistisch und glaube, es geht gar nicht anders, dass Menschen aufzuklären sind und dass Menschen in der Lage sind, Dinge zu lernen und Dinge zu verstehen. Ansonsten, wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich niemals morgens aufstehen. Und es geht mir eben nicht darum, Menschen, als eigentliches Ziel geht es nicht darum, Menschen zu verwirren, sondern durch die Verwirrung Aufklärung zu schaffen. So ernst das klingt. Aber genau das ist es. Und ich bin vielleicht ein bisschen mir macht es nicht so viel Spaß, die Aufklärung selbst mitzuliefern. Ich möchte Ihnen nicht meinen Witz erklären. Das ist nicht, habe ich keinen Bock
drauf. Das mussten Sie beim Gericht jetzt, ne? Also da mussten Sie auf 50 Seiten das Schmähgedicht erklären.
Das ist übrigens total bizarr. Also wenn Juristen anfangen, einen Witz auseinanderzunehmen, das sind vielleicht 100 Zeilen gewesen und das sind 54 Seiten und zwar über mehrere Instanzen mal 54 und Gegenschriftsatz und noch ein Schriftsatz. Es ist, ich habe schon gedacht, wenn das Ganze vorbei ist, wird das alles, werden die ganzen Akten alle auf so einer Internetseite zum Runterladen gestellt. Es ist wirklich ein ganz toller, lustiger Haufen an Dokumente, die man sich da angucken kann. Und für Jurastudenten ist das ganz toll. Und alleine diese Umdrehung, dass in dem ganzen Stück, was wir aufgeführt haben, ich dem türkischen Staatspräsidenten empfehle, doch den Scherzanwalt Dr. Witz zu nehmen und mein Anwalt, der Witzanwalt Dr. Christian Scherz ist, also quasi die Grundlage der Parodie, das ist, liest sich in diesen Schriftsätzen alles, das ist alles so bizarr. Also spätestens, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, beginnt da, glaube ich, dieses ganze Ding zu einem ganz großen Witz zu werden.
Oder einem Scherz. Aber meine Frage ist noch nicht, also ich verstehe noch nicht genau, was eigentlich jetzt Ihre Antwort ist. Wir lassen Donald Trump sein und überlassen das dann doch lieber den ernsthaften Politikern, da was gegen zu tun oder die AfD. Und wir als Witzemacher haben da einen schlanken Fuß, weil selbst wenn der jemanden auf der Fifth Avenue erschießt, wird nichts passieren und da können wir auch nichts tun.
So, guck mal, da ist jetzt die Grenze erreicht zwischen Privatperson und Bühnenfigur. Als Künstler sagst du, oder als Komiker sagst du, irgendwann sind meine Mittel erschöpft, aber ich habe ja das große Glück, dass du eine Art von Öffentlichkeit hast oder eine Aufmerksamkeit oder einen Twitter-Account und ich bin natürlich Politik.
Den hat Donald Trump auch,
Politik ist ja nicht Privileg von Berufspolitikern, sondern du kannst auch politisch denken und dich politisch artikulieren, wenn du irgendjemand bist. Also zu sagen, dass das jemandem überlassen ist, der dafür Geld bekommt, ist ja Quatsch. Du kannst dich als Joe Käser von Siemens, als Wirtschaftsboss, kannst du dich politisch engagieren, kannst den Rücken gerade machen. Du kannst als Kulturschaffender, als normaler Bürger, einfacher als jetzt war es nie, sich hörbar politisch zu artikulieren. Und bei sowas, bei Donald Trump, fängst du dann natürlich an. Du wirst natürlich, werden alle politischer und alle mischen sich mehr ein und alle Leute überlegen, was kann man machen, und dann muss man irgendwann überlegen, ist das eine Sache, die will ich die irgendwie in der Partei, also will ich in der Partei eintreten, möchte ich mich weiter frei artikulieren.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht,
in der Partei einzutreten? Nee, das, ich finde das auch, ehrlich gesagt, nicht redlich. Ich finde, das ist vielleicht ein Unterschied zu Amerika, ich finde das nicht okay, wenn man seine Fernsehprominenz versilbert und dann in politisches Kapital ummünzt. Ich finde, das sollte, also kann man machen, aber ich fände es kacke. Also wenn jetzt irgendwie Carsten Maschmeyer anfängt, ja, das ist übrigens eine große Gefahr, dass Leute wie Carsten Maschmeyer irgendwann denken, ich will nochmal was anderes erleben und den Leuten anfangen, Scheiße zu erzählen und dann mit ihren Milliarden auf dem Konto einen politischen Wahlkampf führen.
War vorher noch eine Fernsehshow haben.
Ja, und dann, ja, genau. Dann hast du eines Tages, dann redet keiner mehr über Cum-Ex-Skandale, ja, weil das alles erlaubt ist dann auf einmal. So, ich finde das einigermaßen wichtig, dass man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich politisch artikulieren und einbringen kann. Und ich glaube, die Zeiten, in denen man sagen kann, die Welt ist geordnet, die Russen haben den Krieg verloren und die Europa ist, alles ist jetzt so wie immer, also bleibt jetzt so, das ist vorbei.
Können Sie als jemand, der greifbar, ungreifbar ist, was Sie ja gerne sagen, das überhaupt noch machen? Können Sie seriös als Privatperson, Jan Böhmermann, in Politik eingreifen?
Ja, also ich glaube, die letzten 5 Minuten zum Beispiel, glaube ich ja nicht, dass sie mir nicht abnehmen, dass ich das jetzt ernst meine. Das meine ich schon ernst. Und ich glaube, das ist immer eine Frage von, willst du das ernst nehmen oder nicht? Oder unterstellst du jemandem ernste Absichten oder nicht? Also ich glaube schon, dass die meisten Leute das auseinanderbekommen, wann was ein Witz ist und wann was nicht ist, wann was kein Witz ist. Es wird immer dann heikel, wenn Leute absichtlich ernsthafte Sachen als Witz verstehen oder Witze als ernsthaft interpretieren. Dann wird es meistens ein bisschen unangenehm, persönlich, und dann äußere ich mich dazu nur im Podcast bei Spotify.
Ach, bei Spotify läuft der übrigens, ja, falls Sie es noch nicht mitgekriegt
haben. Nee, ist wirklich, Spotify, also ich würde das ja auch nicht sagen, wenn Spotify nicht wirklich ein guter Laden wäre. Also ich würde auch nicht arbeiten, wenn das nicht ein guter Laden wäre. Ist ein europäisches
Unternehmen. Hängt von der Klickzahl ab, die man da kriegt.
Es gibt kein europäisches Google, es gibt kein europäisches Facebook, aber immerhin sind wir europäisch, quasi die Musikanbieter, da sind wir immerhin die Größten. Das ist besser als Apple Music, da kann keiner uns was vormachen. In Europa.
Heute sind wir noch im ZDF heute Abend.
23
das
Uhr.
Das ist fast so gut wie Spotify.
Kaufen Sie sich eine Zeitmaschine und reisen Sie zurück an den Freitagabend, 23 Uhr. Genau.
Sie haben mal gesagt, mein Lebensziel ist Ferien für immer, jeden Tag Wochenende. Wann ist es denn soweit?
Ich glaube, wenn das merkt man, glaube ich, schon. Also Stefan Raab habe ich heute noch mit...
Denken Sie mit Ihren 21 Jahren schon manchmal über das Aufhören oder was ganz anderes machen?
Nee, also ich finde das echt ganz angenehm, dass ich so einen 9-to-5-Job habe. Ich habe wirklich einen Bürojob. Ich laufe jeden Tag zur Arbeit und jeden Tag auch manchmal lange, aber es fühlt sich an wie echte Arbeit. Das ist die Fernsehaufzeichnung am Mittwoch. Das sind nur 45 Minuten Konfettikanone. Ansonsten ist das halt viel in Konferenzen sitzen und sich Gedanken machen und lesen. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass das so ein Job ist. Aber wie gesagt, es ist nicht so wahnsinnig wichtig. Ich muss mich nicht unbedingt im Fernsehen sehen, weil ich mich auch wirklich nicht im Fernsehen sehe. Im Sinne von, ich gucke mir das nicht an, aber weil ich dabei bin. Ich finde das reizvoll, bestimmt irgendwann mal andere Projekte zu machen, wo man mal langfristiger arbeiten kann, mal irgendwie mal wieder ein Buch zu schreiben, was kein Witzbuch ist. Also jetzt nicht im Sinne von, wo man nur einen Witz nach dem anderen macht, sondern was schon lustig ist, aber was vielleicht ein längeres Projekt ist oder mal eine Serie machen oder einen fiktionalen Bereich arbeiten, macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber eine ganz andere Arbeitsweise. Also bist einfach 3 Jahre raus und machst dann irgendwas, was dann hoffentlich nach 3 Jahren gut ist oder auch nicht. Und das ist eine Sache, da bin ich, ist mir das einigermaßen egal, was halt so kommt.
Irgendwo muss noch Jan Böhmermanns Zirkuswagen sein.
Ah ja.
Mit einigen Fragen aus dem Publikum. Oh Gott, das sind da wahnsinnig viele. Ich nehme einfach mal die erste. Was ist dran an dem Gerücht, dass das Bürgerhaus Fegesack Jan Böhmermann in Jan Böhmermann Begegnungsstätte umgetauft wird?
Das ist, hoffe ich nicht, um dem Andenken Gustav Heinemann nicht ins Gesicht zu treten. Das sollte hoffentlich weiterhin Gustav Heinemann Bürgerhaus Fegesack heißen. Gustav Heinemann Bürgerhaus! Wie treue Kunden der BSAG wissen, wie es eigentlich ausgesprochen wird.
Was ist schön,
Bahnhof Fegesack, die Linie endet hier! Ich habe wirklich 10 Jahre gebraucht, bis ich das... Die Linie endet hier. Ich habe das nicht verstanden, dass es die Linie endet hier. Die Linie endet hier. Das waren diese scheppernden alten Boxen. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich eine neue Sprecherin oder sowas. Ne?
Was ist schöner, Bremen oder Köln?
Bremen.
Weil?
Ja, weil in Bremen Menschen wohnen, die wirklich hierher kommen, weil sie hier gerne wohnen wollen. Und Köln ist seit, ich glaube, 2.500 Jahren eine Stadt, wo Menschen nur wohnen, weil sie da wohnen müssen. Weil sie da geboren sind oder weil sie da aus Arbeit oder Liebe sich hinverschlagen. Das hat den großen Vorteil, dass es in Köln eine sehr offene Stadt ist tatsächlich. Das stimmt wirklich. Und es brauchte 10 Jahre, bis ich das selber verinnerlicht habe und brauchte auch mehrere private, familiäre Entwicklungsschritte, bis ich bereit war, mich auf Karneval einzulassen. Aber
Sie haben über einen türkischen Karnevalverein gegründet.
Das ist schon lange her. Ja,
der dann auch wirklich gegründet
genau,
wurde.
Genau, es ist tatsächlich einigermaßen befreiend, wenn die ganze Stadt eine Woche lang komplett besoffen ist, alle miteinander rumvögeln, Kostüme anhaben. Und das ist ja auch in Köln wirklich so, da gehst du dann morgens, keine Ahnung, zum Bäcker und dann steht da einfach so eine dicke Biene mit so Kotze auf der Schürze, weil die einfach und isst da, trinkt da so einen Kaffee. Die Verkäuferin ist irgendwie ein sexy Teufelchen oder so. Und das ist so eine Woche einfach völliger Wahnsinn.
Dagegen ist Ischer Freimarkt eher eine Beerdigung.
Also Ischer Freimarkt ist wirklich total gesittet. Also die ganzen Mehrzweckjacken, die ich im Metronom gesehen habe, und so, in gedeckten Farben, das ist alles, was nicht zu vergleichen. Es ist schon eher stiff upper lip hier.
Jan Böhmermann, vielen herzlichen Dank
auch für die
Einblicke in Ihr Gehirn.
Dankeschön.
Dankeschön. Dank. Herzlich willkommen in Bremen.
Dankeschön.
Wir danken SWB und unser Money. Nächster Gast nächsten Monat ist Moritz Rinke. Dankeschön nochmal.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Ach Leute.